zur Spurensuche am heutigen Abend der Jugend begrüßt euch herzlich Nikolaus. Ich freue mich, dass ihr eingeschalten habt. Das Thema des heutigen Abends ist das Herz des Vaters. Wie ist Gott der Vater wirklich? Was ist in der Bibel über ihn ausgesagt? Und wie prägt unser eigenes Vaterbild diese Beziehung? Darüber hat Bernadette Lang beim Internationalen Prayer Festival gesprochen. Sie hat da einen Workshop zu diesem Thema angeboten und wir freuen uns, dass wir euch daran teilhaben lassen können durch einen Mitschnitt.
Okay, darf ich sehr, sehr herzlich begrüßen hier zu diesem Workshop. Es geht heute um ein sehr, sehr spannendes Thema und ich muss sagen, also ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Bernadette Lang, bin 26 Jahre alt, bin Pastoralassistentin in der Erzdiözese Salzburg und zwar nicht einfach nur in einer normalen Pfarre, sondern in der sogenannten Home Mission Base. Wer von euch hat denn schon mal gehört davon? Also ihr alle, fast alle. Home Mission Base ist ein Haus, ein Zuhause, und wo wir sagen, dass Gott ganz besonders wohnt, ja, oder wohnen soll und wo viele Menschen Gott einfach kennenlernen. Und ich darf dort ein Programm leiten, das nennt sich J9. Das ist eine Jüngerschaftsschule. Ein neunmonatiges Vollzeitprogramm, wo man lernt, erstens, wer bin ich selber und zweitens, wer ist Gott? Ja? Und da reden wir auch sehr viel über das riesige Vaterherz Gottes. Und heute in diesem Workshop möchte ich einfach dieses Thema ein bisschen aufreißen und euch ein paar Dinge erzählen und euch ein bisschen Anstoß geben, dass ihr euch selber Gedanken macht, wie schaut es eigentlich mit meiner Vaterbeziehung aus und vielleicht wie schaut nicht nur meine Beziehung zu Gott als Vater aus, sondern auch meine Beziehung zu meinem irdischen Vater, weil das oft sehr eng miteinander verbunden ist. Ja? Und darüber werden wir uns ein bisschen Gedanken machen und ich werde euch einfach ein paar Denkanstöße geben und ich hoffe, ihr könnt einfach auch für eure persönliche Gottesbeziehung davon profitieren. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr wisst, was eine Jüngerschaftsschule ist oder was ist jetzt, was Jüngerschaft wirklich meint. In einem Satz, man beschäftigt sich damit, was es heißt, in der Nachfolge Jesu zu gehen. Also wie kann ich Jesus ganz konkret in meinem Alltag nachfolgen? Und wenn man so ein bisschen in die Bibel schaut und in die Evangelien, dann merkt man, dass Jesus eigentlich immer auf den Vater verweist. Er ist wie so ein riesiger Pfeil, der immer auf den Vater verweist. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass wir Gott als Vater kennenlernen. Und ich habe eine Jüngerschaftsschule gemacht in Australien. Da habe ich noch nicht gewusst, was Jüngerschaft ist, aber Gott hat mich so geführt, dass er mich dorthin gestellt hat, gewusst, das ist der Platz für 6 Monate in Melbourne in Australien. Und es war interessant, weil es hat so eigentlich 2 Themen gegeben, die mich total berührt haben. Ja? Und zwar, ich würde sagen, sie haben mich so berührt, dass sie meine Beziehung, meine Gottesbeziehung, die bis dorthin habe ich gefunden, die war eh schon ganz gut. Ja. Ich habe gefunden, die war schon überdurchschnittlich gut, weil ich bin am Sonntag in die Kirche gegangen und habe auch gebetet. Ja. Aber dann habe ich gemerkt, bei dieser Jüngerschaftsschule, wow, es gibt noch so viel mehr. Ja. Also ich kann Gott eigentlich nur viel besser kennenlernen. Und so wie ich ihn kenne, das ist eigentlich noch gar nichts. Ja. Das habe ich dort bemerkt. Und das, was mich so berührt hat, das war, dass Gott, er ist wirklich ein liebender Vater und er wartet auf mich. Ja? Und wenn ich Gott besser kennenlerne, dann lerne ich eigentlich mich selber viel besser kennen. Das war das erste Thema, über das werde ich heute sprechen. Und das zweite Thema war, Gott spricht zu uns und ich kann Gottes Stimme hören. Ja? Und wenn du heute da sitzt, dann kann ich dir zusprechen, dass du wahrscheinlich Gottes Stimme gehört hast, sonst wärst du heute nicht da. Ja? Gott, er spricht zu dir in deine Gedanken und durch seinen Heiligen Geist. Das ist ein anderes, zweites großes Thema, das auch sehr spannend ist. Das Erste, wenn wir über das Vaterherz Gottes sprechen, dann sprechen wir eigentlich über uns selber. Ich habe da ein Foto mitgebracht, also für alle, die jetzt über Radio zuhören. Ihr könnt es nicht sehen, aber das sind ein paar der Studenten, wo wir in Australien waren, auf einem hohen Berg, genau, dass ihr hier das vorstellen könnt. Also wenn wir von Gott als Vater sprechen, dann sprechen wir eigentlich auch von dir. Und wir sprechen davon, wer du bist, worüber du dich definierst und von woher du stammst. Also wenn ich zum Beispiel jemanden kennenlerne, dann frage ich zuerst einmal so, wie heißt du? Und das nächste diese Frage ist, von wo kommst du? Ja? Und dann sagt der, keine Ahnung, aus Ulm oder sowas. Ja? Und man versucht immer so herauszufinden, okay, was ist die Herkunft, was ist die Familie, was hat der für Interessen, was hat der für einen Job? Was ist vielleicht der Nachname? Vielleicht kenne ich jemand aus der Familie von der Person. Ja, zuerst habe ich einen Bruder kennengelernt. Ich glaube, er ist bei den Passionisten. Und dann habe ich bemerkt, dass dieser Bruder, oder ich weiß nicht, vielleicht ist er ein Priester, dass das ein leiblicher Bruder von einer Studentin von uns ist. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, du bist es. Ja, dann kann man das irgendwie schon so einordnen. Und wenn man jemanden kennenlernt, dann schaut man sofort, wie kann ich den einordnen? Ja? Und ähnlich ist es auch mit Gott. Du trägst den Familiennamen Gottes. Durch die Taufe bist du hineingeboren in die Familie Gottes. Ja, das ist eigentlich was Wunderschönes. Und je besser du dann Gott kennenlernst, dein Familienvater, ja, umso besser weißt du auch, was deine Familie alles kann. Zum Beispiel heißt, dass im Himmel liegt ein großes Erbe für dich bereit. Ja? Wenn du zur Familie Gottes gehörst, dann hast du quasi freien Zugang zum Kühlschrank. Ja? In deinem Haus kannst du immer zu dem Kühlschrank gehen, oder? Du kannst immer das Essen herausnehmen. Du kannst jederzeit, hast du freien Zugang zum Kühlschrank. Und genauso ist es bei Gott. Wenn du Gott kennenlernst, wenn du im Haus Gottes wohnst, wenn du weißt, du bist vorherbestimmt, du hast dein Erbe, dann kannst du immer zum Kühlschrank, ja, kannst du immer seine Schätze nehmen. Und das ist der Heilige Geist. Ja. Der Heilige Geist ist quasi wie ein Schlüssel. Der Heilige Geist sagt, hey, du gehörst zur Familie, ja, du trägst denselben Familiennamen wie Jesus, wie der Vater. Du gehörst zu uns, du hast jederzeit freien Zugang zu den Schätzen Gottes. Und im Römerbrief, Römer 8,15, da heißt es, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. Der Geist, in dem wir rufen, Abba, Vater. So, wer da? Du kannst mitlesen. Das heißt, in dieser Stelle lesen wir, durch den Heiligen Geist wirst du zu einer Tochter und wirst du zum Sohn Gottes. Und weil du den Geist Gottes hast, deshalb kannst du sagen, Abba, Vater. Vielleicht eine interessante Sache. Für die Juden war Gott absolut heilig. Ja. So ein großes Zelt aufgebaut. Und bei den Juden gab es auch dieses Bundeszelt. Und das war unterteilt, oder auch der Tempel war unterteilt in drei Teile. Ja. Der innere Hof, der äußere Hof, der innere Hof. Ja. Das Heiligste und dann das Allerheiligste, das war eigentlich nicht zu betreten, weil das Allerheiligste, das hat nur einmal im Jahr, hat es der hohe Priester betreten dürfen. Und dann hat er selbst an den Fuß oder so ein Seil angehängt gekriegt. Und zwar für den Fall, dass er ohnmächtig wird, weil die Herrlichkeit Gottes so stark ist im Allerheiligsten. Dann haben sie ihn herausgezogen, weil es hat ja kein anderer einige dürfen. Ja? Also es war absolut ein heiliger Ort. Und die Juden durften den Namen Gottes nicht aussprechen, weil das war so eine Ehrfurcht, das war so heilig. Nur an diesem einen Moment, wo der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste gegangen ist, hat er ganz ehrfürchtig den Namen Gottes ausgesprochen. Ihr wisst, wie der Name Gottes ist, oder? Er hat gesagt, Jahwe. Ja. Und dann, ein paar hunderte Jahrhunderte später, hat Gott sich entschieden, dass er Mensch wird. Ja, in Jesus Christus, und er ist auf die Erde gekommen. Und es war eigentlich fast skandalös, was Jesus gemacht hat, ja? Weil Jesus, er hat zu Gott gesagt, Papa, ja, gesagt, hey Papa, bitte gib uns das Brot, das wir brauchen, ja? Und er hat in einer so tiefen, innigen Beziehung gebetet, dass die Juden gesagt haben, das ist ja fast skandalös. Gott, er ist absolut heilig, er ist der Schöpfer des Universums, der die Erde erschaffen hat, ja? Sie haben die Größe Gottes betont, die Heiligkeit Gottes. Und Jesus, er sagt, Gott ist dein Papa, ja. Und du kannst immer zu ihm kommen. Du bist seine geliebte Tochter, du bist sein geliebter Sohn. Und was lesen wir aus dieser Stelle aus Römer 8,15? Und zwar etwas ganz was Einfaches. Wer einen Vater hat, ist ein Sohn und ist eine Tochter. Ja? Und wenn wir von Gottes Vater sprechen, dann sprechen wir von dir. Dann sprechen wir, dass du ein Erbe bist, dass du vorherbestimmt bist als Erbe. Es heißt, der Heilige Geist ist der erste Anteil des Erbes, das du erhalten sollst, ja? Das im Himmel für dich bereit liegt. Das heißt, Gott, der sagt, etwas unglaublich Großes wartet auf dich, ja? Du trägst das Siegel des Heiligen Geistes auf deiner Stirn. Du gehörst zur Familie, ja? Gott, der hat dich gerettet, weil du zu seiner Familie gehörst. Er wollte dich einfach in seiner Familie haben. Dann im Epheserbrief lesen wir, er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, dass wir seine Söhne werden durch Jesus Christus, um nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen. Also Gott, dein Vater, er wollte dich für die Ewigkeit bei sich haben, ja? Und er liebt dich radikal nach Hause. Das ist sein Herzschlag. Und das lesen wir zum Beispiel auch in Lukas 15, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ja? Das kennt ihr alle, kennt ihr diese Geschichte, wo der Sohn verloren geht und der Vater liebt seinen Sohn zurück nach Hause. Ja? Er sehnt sich jeden Tag, checkt er seine E-Mail, sagt, oh, wann kommt der Sohn? Er schaut sein Handy an, ah, hat er noch nicht geschrieben, wann kommt er denn zurück? Ja? Jeden Tag und schaut aus dem Fenster. Ja? Und dann sieht er den Sohn, der schmutzig daherkommt. Ja, der stinkt nach Schweinen. Für die Juden waren Schweine das absolute No-Go. Also man hat nicht einmal Schweine berühren dürfen, da waren wir schon unrein. Ja, und dann kommt dieser Sohn, der stinkend von Schweinemist ist, ja. Und der Vater läuft ihm entgegen und wirft ihm schon so die Arme um seinen Körper und küsst ihn. Ja, und sagt, schnell, holt das beste Gewand, wir machen ein Fest, wir feiern ihn. Ja, und er liebt ihn nach Hause zurück. Und wisst ihr, was er ihm gibt? Er gibt ihm einen Ring, ja. Er sagt, hey, du bist mein Erbe. Er gibt ihm die Identität zurück und auch die Autorität.
Ihr hört die Sendung Spurensuche hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Heute mit einer Aufnahme vom Internationalen Prayer Festival, das im Marienfried stattfand. Da hat Bernadette Lang über das Herz des Vaters gesprochen. Gleich nach einem Lied geht es weiter mit diesem Vortrag. Wir hören das Lied Vater deine Liebe, gesungen von Thea Eichholz-Müller.
Wenn wir Gottes Vater sind, dann müssen wir uns aber auch einüben, dass wir gute Söhne und Töchter sind. Ja? Weil sehr oft leben wir eher als Waisenkindern. Wir versuchen, dass wir, oder wir denken, na Gott, er liebt mich nicht wirklich. Ja? Und deshalb ist das eine gute Übung, dass wir schauen, wie kann ich in einem Leben, einen Lebensstil der Freiheit leben. Und gute Sohnschaft ist eine Einübung in die Freiheit. Johannes, 1. Johannesbrief 3,1, das seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Und das haben wir uns nicht verdient. Ja? Wir können uns die Liebe des Vaters nicht verdienen. Es ist seine Entscheidung, es ist sein Geschenk an dich. Wenn man so Waisenkinder anschaut, zum Beispiel in Afrika oder in ärmeren Ländern, dann ist das ein Lebensstil, wo man versucht, immer Dinge zu nehmen. Ja? Also man versucht, das Erste, was man bekommt, das zu kriegen und zu sagen, hey, das brauche ich zum Überleben. Ja? Es ist so ein Überlebensmechanismus. Du musst irgendwie schauen, dass du irgendwie zu essen bekommst und die Kinder, Straßenkinder stehlen oft einfach, weil sie irgendwie schauen müssen, dass sie irgendwie über die Runden kommen. Und leider kommen wir manchmal auch in so einen Mechanismus hinein, wo wir versuchen, Dinge zu nehmen. Besonders merkt man das in Beziehungen. Ja, wenn du in einer Beziehung bist und du du bist auf der Suche nach einem Partner und denkst dir, ja, schon langsam darf jetzt jemand daherkommen, weil ich brauche jemanden, der mich glücklich machen kann. Ja, dann ist es eigentlich eine Waisenmentalität, weil ich versuche, dass der andere, ich versuche mir Liebe zu nehmen, damit mir jemand glücklich macht jetzt endlich. Ja. Die Idee Gottes ist, dass du dich schenkst, dass du sagst, wo ist die Person, die ich am glücklichsten machen kann? Ja. und dass du dich hingibst. Also Gott, bei Gott ist die Mentalität nie, nimm dir, was du kriegst irgendwie, sondern lass dir einfach beschenken. Interessant ist auch bei den Finanzen zum Beispiel so. Ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, also Leute, die sehr knausrig leben und versuchen alles, jeden einzelnen Cent irgendwie umzudrehen, ja, da schenkt Gott eher wenig. Ja. Gott will uns eher lehren, dass wir verschwenderisch sind, dass wir hergeben und dann gibt er uns dreimal so viel. Ja. Das ist so die Art, wie Gott denkt. In unserer Zeit leben wir in einer vaterlosen Gesellschaft. Also wir haben zwar Väter, ja, sonst funktioniert es uns auch nicht, wir wären sonst auch nicht da, aber sehr schlechte Vorbilder, muss man leider sagen. Ja. Das kommt schon daher, dass auch durch den Zweiten Weltkrieg, ja, dass viele Väter abwesend waren und die Nachgeneration dann schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und die Väter heute, es gibt sehr viele Scheidungen. Ja. Oft sind die Väter weg, wenn sie eigentlich zu ihrer Aufgabe erst kommen. Und zwar so mit 12, 13, 14 kommt eigentlich erst die Aufgabe des Vaters. Die Aufgabe der Mutter ist, dass sie einfach einen wärmenden, schützenden Rahmen bietet. Ja, als kleines Baby ist die Mama da und sie gibt Wärme, sie gibt Schutz, sie gibt Geborgenheit. Und die Aufgabe des Vaters kommt eigentlich erst so mit 11, 12, 13, 14 in der Pubertät. Die Aufgabe des Vaters ist, dass er deine Identität bestätigt, dass er sagt, hey, du bist echt gut, du bist gewollt, du bist gut, so wie du bist wunderschön, ja, du bist stark, du kannst etwas schaffen und er bestätigt dir und sagt, geh in die Welt hinaus, du hast eine große Aufgabe, Gott wird sehr große Dinge durch dich tun. Ja, ihr habt alle so ein Band, da steht Greater Things drauf, gell? Und das soll eigentlich der Vater dir zusprechen, ja? Er sagt, du kannst echt etwas Großes, Gewaltiges erreichen. Gott hat eigentlich die Welt perfekt erschaffen, ja? Da die Väter oder diese Idee von Vaterschaft hat er eigentlich perfekt gedacht. Ja? Und er hat gesagt, Adam, Eva, genießt das Paradies, ihr könnt alles tun, ihr habt alle Freiheiten, ihr könnt alles genießen, nur eine Sache nicht. Und er sagt, es gibt ein Verbot und das Verbot heißt Sünde. Ja, er sagt, macht's nicht die Sünde. Zur Liebe gehört auch die Freiheit. Und Adam und Eva haben genau das gewählt. Sie haben gesagt, wir wählen die Sünde. Ja. Und es hat das Herz Gottes ist zerbrochen in dem Moment. Ja. Adam und Eva haben nicht gewusst, was das für Konsequenzen hat. Aber Gott hat gewusst, dass ein riesiger Schmerz durch die ganze Weltgeschichte gehen wird in dem Augenblick. Ja. Und er hat gesagt, bevor ihr von dem Baum esst, der euch unsterblich macht, bitte raus aus dem Paradies. Ja. Und Gott hat gewusst, es wird unglaubliche Konsequenzen haben für die ganze Geschichte. Gott, er hat Emotionen erfüllt und es ist eigentlich ziemlich krass, aber du hast die Macht, das Herz Gottes sehr schwer zu verletzen. Ja, wenn du die Sünde tust, dann leidet Gott, weil er sagt, nein, weißt du, du verlierst die Ewigkeit in dem Augenblick. Ja. Und er hat so gelitten, er hat gesagt, dein Vater hat so gelitten, dass er gesagt hat, irgendwie, es muss etwas geben, irgendwie will ich meine Söhne und meine Töchter zurückkaufen. Ja? Wer die Sünde tut, der verdient den Tod. Also der Lohn der Sünde ist der Tod, schreibt der Paulus. Und es ist dramatisch, weil oft kapieren wir gar nicht, was die Sünde mit uns macht. Ja? Wir trennen uns bewusst von Gott und sagen, wir wollen ihn nicht mehr, du bist nicht mehr mein Vater. So wie in Lukas 15, der Sohn, ja, er kommt und sagt, Vater, bitte gib mir das Erbe. Wisst ihr, wann man das Erbe eigentlich kriegt? Wenn der Vater tot ist. Ja. Das ist quasi, der Sohn kommt und sagt, Vater, darf man wünschen, dass du tot bist, weil dann kriege ich endlich mehr Geld. Ja. Ziemlich dramatisch. Und Gott, der macht einen Plan. Und er sagt, der Plan ist, es gibt nur eine Möglichkeit. Und zwar, jemand von uns muss Mensch werden. Ja. Und der Sohn, der Logos, der schon vorher existiert hat, der am Herzen des Vaters geruht hat, er hat gesagt, ich gehe. Wir kaufen unsere Söhne und Töchter zurück. Ja? Weil sonst sind sie eine Ewigkeit von uns getrennt und das hält unser Herz nicht aus. Johannes 3,16, ihr kennt diese sehr bekannte Stelle, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Ja. Das war der Plan Gottes, den er gemacht hat. Und Gott, er hat nicht nur etwas Kleines gegeben, sondern er hat alles gegeben. Ja. Es hätte gereicht, dass er vielleicht einen kleinen Bluttropfen vergossen hätte. Aber nein, er hat die Entscheidung getroffen und gesagt, alles oder nichts. Ja. Und ich gebe alles. Er hat gesagt, die Liebe ist so groß, dass es keinen Schmerz der Welt gibt, dass die, den er irgendwie vermieden hätte. Ja? Und er ist durch alle unsere Wunden durchgegangen. Und vielleicht bist du in deiner Geschichte auch durch ziemlich massive familiäre Dinge durchgegangen. Ja? Ich kenne eure Geschichten nicht, aber ich weiß, dass in Familien sehr viele Dramen abspielen. Ja? Und dass meistens nicht so läuft, wie man sich das wünscht oder wie man sich eine perfekte Familie vorstellt. Und es kann sein, dass du viele Verletzungen davongetragen hast aus deiner Familiengeschichte heraus. Aber du darfst wissen, dass Jesus jede einzelne Wunde durchgegangen ist. Ja. Es gibt nichts, was Jesus nicht durchgelitten hätte. Und er kennt deine Geschichte. Und er ist gekommen, um die Heilung zu schenken. Ja. Und wenn wir das Vaterherz Gottes kennenlernen, wenn wir das studieren, dann hat es den Effekt, dass er seine Liebe in deine Geschichte hineingießt. Ja. Dass Gott sagt, hey, weißt du was, du hast vielleicht einen Vater gehabt und er war nicht perfekt, er hat dich nicht perfekt geliebt, er hat dir nicht Identität gegeben und dich nicht bestätigt. Aber weißt du was, ich war immer dein perfekter Vater, ja, und ich war immer an deiner Seite. Und jetzt gib mir die Erlaubnis, dass ich Heilung kommen lasse in deine Geschichte.
Ihr hört die Spornsuche hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Heute mit einem Mitschnitt vom Internationalen Prayer Festival. Bernadette Lang hat über das Herz des Vaters gesprochen und nach einem Lied, und zwar So barmherzig wie der Vater, gesungen von der Gemeinschaft Totus Tuus, könnt ihr weitere Gedanken von ihr hören.
Okay. Das Vaterherz Gottes. Jetzt haben wir diesen Themenblock gehabt, Identität. Also der Vater bestätigt dich in deiner Identität. Jetzt kommt ein zweiter Themenblock, der auch sehr interessant ist. Und zwar, die Vaterliebe ist eine Quelle der Autorität. Und zwar, indem du den Namen deines himmlischen Vaters trägst, bekommst du eine unglaubliche Autorität. Eine Macht. Ja. Das ist wie wenn der Vater sagt, hey, hier hast du einen fetten Schlüssel, kannst alle Türen aufsperren. Und wir lesen das eigentlich auch zu Beginn, wie Gott den Menschen erschafft. Gott, ist übrigens interessant, weil er spricht im Plural. Ja. Es steht da im Hebräischen, steht Plural, steht Elohim, also eigentlich die Götter, aber es wird mit Gott übersetzt. Der trinitare Gott sagt, lasst uns Menschen machen in unserem Abbild uns ähnlich. Und dann sagt er, sie sollen herrschen. Und eigentlich ist das interessant, ja, weil wenn wir an Herrschen denken, dann denken wir eher an negative Dinge. Ja, zum Beispiel an Regime, wir denken an den Assad in Syrien oder keine Ahnung, an solche Dinge. Denken, wow, das ist aber Herrschen, das ist was Negatives. Ja, und das kommt daher, weil wir ein negatives Bild haben von Herrschern, ja, und von Machthabern. Und ein negatives Bild von dem, dass man Verantwortung übernimmt. Wie ihr hören könnt, ich komme aus Österreich und als Österreicher haben wir ein sehr negatives Bild, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber ein sehr negatives Bild von Verantwortung. Ja? Es gibt so Statistiken, dann sind so die Berufe aufgezählt, die beliebtesten Berufe und die wenigsten beliebtesten Berufe und ganz oben auf der Liste von den wenigsten beliebtesten Berufen, wisst ihr, was da ist? Politiker, ja. Und die Leute sagen, na, diese Politiker, na, also die schaffen ja gar nichts, die bringen gar nichts auf die Reihe. Ja. Und keiner will Bürgermeister werden. Ja. Also man will keine Verantwortung übernehmen. Das ist so ein negatives Bild. Das, was Gott lehrt, ist interessanterweise ganz anders. Ja. Er sagt zu dem Knecht, schau, du hast jetzt 3 Talente und jetzt wirtschafte mit den Talenten. Ja. Und nachher bekommt er 6 Talente und dann sagt so, lieber Herr, ich habe jetzt 6 Talente erwirtschaftet. Und er sagt, du bist ein guter Diener, ja, du bist im Treuen ein guter Verwalter gewesen, jetzt werde ich dir große Dinge anvertrauen. Das heißt, die Treue im Kleinen wird belohnt durch nur mehr Verantwortung. Ja. Und ich weiß nicht, ob du Verantwortung hast in deiner Gruppe vielleicht, in deinem Gebetskreis oder in einer Pfarre, aber Gott hat ein sehr positives Bild von Verantwortung und er will Leute einsetzen, die gut sind in der Verantwortung und die gut das Bild von Autorität reflektieren. Gott hat uns als sein Abbild erschaffen. Das lesen wir im Psalm 8, dass du hast uns nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Wir wissen sehr oft nicht, wer wir sind. Also natürlich denken wir, okay, ich kenne mich schon selber, ich kenne so, wie ich bin, wie ich tick und so. Aber Gott, er hat dich erschaffen, ja. Und er ist wie ein Künstler, der ein Kunstwerk malt. Und der Künstler kennt immer das Kunstwerk am allerbesten, ja. Das ist Caspar David Friedrich, ein sehr bekanntes Gemälde, Der Wanderer über dem Nebelmeer heißt das Gemälde. Und sicher kann das Gemälde auch sagen, ja, ich weiß schon, wie ich ausschaue. Ja? Aber der Künstler kann ganz genau sagen, ah, der Strich da, wie der gemeint ist und was der alles aussagt. Ja? Gerade bei abstrakten Kunstwerken ist das manchmal schwieriger, dass man sagt, ah, was ist das jetzt? Und der Künstler sagt, nah, das ist alles ganz genau angeordnet und so. Und genauso ist es bei Gott. Er hat dich erschaffen und er kennt dich so viel besser, als du dich selber kennst. Und deshalb macht es auch Sinn, dass wir zu Gott kommen und sagen, Gott, wer bin ich eigentlich? Was ist der Plan? Was ist der Traum, den du für mein Leben hast? Und er, Hebräer 12, 9, da heißt, er ist der Vater der Geister. Ja, er hat uns das Leben geschenkt. Und er hat nicht nur uns Menschen das Leben geschenkt, nicht nur der sichtbaren Welt, sondern auch der unsichtbaren Welt. Also ich glaube, ihr wisst, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Es gibt Engel, dann gibt es gefallene Engel, die nennen wir Dämonen. Ja? Und es gibt uns Menschen. Und es ist eigentlich unglaublich, welche Würde Gott dem Menschen gibt. Ja? Kann man vorstellen, so wie Gott den Menschen erschaffen hat im Himmel, den Menschen gemacht. Und dann haben die Engel gesagt, wow, der schaut ja aus wie du, Gott. Ja? Gott hat uns wirklich nach seinem Abbild erschaffen. Ja? Und er hat uns diese Würde gegeben, dass wir eines Tages mit ihm herrschen werden im Himmel. Und wir sind nach ihm benannt. Jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde ist nach ihm benannt. Und du trägst die Autorität Gottes. Wisst ihr was? Der Widersacher weiß, dass dir eine Autorität anvertraut ist. Ja? Und deshalb müsst ihr es mal beobachten. Das, was der Widersacher versucht, ist, dass er dich immer in deiner Identität angreift. Er sagt, du kannst es nicht. Du bist viel schlechter als die anderen. Du bist nicht gut genug. Ja? Und du fängst vielleicht an, dass du dich mit anderen Menschen vergleichst und sagst, nein, ich kann das wirklich nicht so gut. Nein, lieber nicht. Also, ich nehme die Verantwortung lieber nicht. Was ist, wenn ich einen Fehler mache? Nein. Und das macht der Widersacher. Gott, er will das nicht, ja. Gott, er sagt, du kannst es, ja. Du bist erwählt. Du bist für das Große erschaffen. Du bist für das Große bestimmt. Du bist dazu bestimmt, dass du die Geschichte veränderst. Und du bist nicht zufällig auf dieser Welt, ja. Gott hätte dich auch vor 400 Jahren erschaffen können und hier auf den Planeten stellen können. Er hat gesagt, na, ich brauche dich für diese ganz besondere Zeit. Das ist deine Zeit, ja. Um ein Stück der Welt zu verändern. Und der Widersacher, alles, was er versucht, ist, die Beziehung zwischen dir und Gott zu zerstören und dir zu sagen, dass du nichts wert bist und dass du nichts kannst. Ja? Weil er weiß, wenn du weißt, wer du bist, dann bist du richtig gefährlich. Und das sagt der Johannes Paul II. Und zwar, er hat eigentlich zitiert Katharina von Siena, ich sage das auf Englisch, weil ich so gehört habe, und zwar sagt er, if you become what you are, you will set the whole world on fire. Also wenn du das wirst, wer du eigentlich bist, dann wirst du die Welt in Brand setzen. Ja? Das ist deine Bestimmung, das ist deine Berufung, dass du die Welt in Brand setzt. Und das ist auch das, wenn wir von Heiligkeit sprechen. Ja? Was haben die Heiligen gemacht? Sie waren eigentlich sie selber, ja? Und haben Gott in ihr Leben gelassen. Und wenn du dich Gott schenkst, dann wirst du immer mehr du selber. Das ist das Paradoxon der Hingabe. Wenn du dich weggibst, wirst du mehr du selber, wer du eigentlich bist.
Das war Bernadette Lang, die auf dem Internationalen Prayer Festival in Marienfried zum Thema gesprochen hat, das Herz des Vaters. Den nächsten Teil von ihrem Vortrag, den sie im Rahmen eines Workshops gehalten hat, könnt ihr nächste Woche bei der Sendung Spurensuche hören. Wenn ihr diesen ersten Teil noch einmal anhören möchtet, könnt ihr auf www.horeb.org gehen und da den Reiter Jugend anklicken und dann wiederum auf Podcast gehen. Da findet ihr die Sendung Spurensuche und könnt euch da das entsprechende File herunterladen von der heutigen Sendung. Es freut mich, dass ihr heute mit dabei wart.